Eine wunderschöne Folge, die von eurem frisch geschwebelten Kölsch dann auch wieder reingekommen ist, mit einer Wortneuschöpfung, Martin. Also das war, glaube ich, der schönste Versprecher, den wir beim frisch geschwebelten Kölsch bislang hatten.
Ich habe die Euro 4 ausgerufen. Die Euro 4 wird überflügeln und wird uns jetzt über die kommenden Wochen auch erhalten bleiben. Es ist natürlich eine EM-Episode. Also für alle diejenigen, die mit anderen Sportarten rechnen, sorry. Wir sind vollends drin in der EM-Euro 4. Und haben natürlich das deutsche Fußballwunder, zumindest laut Bengt, so ein bisschen angezählt, aber ansonsten auch noch viel dabei gewesen.
Ja, denn es war auch unsere erste gemeinsame Stadion-Experience. Hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber weißt du, was mir dabei auch auffällt? Immer wenn wir irgendwie eine gemeinsame Fußball-Experience haben, muss ich dafür nach Stuttgart kommen, du Konsumentenschwein, ey. Also wirklich, das letzte Mal mit Champions League geguckt, da bin ich nach Stuttgart gekommen. Jetzt zusammen ins Stadion, auch in Stuttgart. Du musst auch mal ein bisschen was tun für diese Freundschaft.
Ach, Bengt, ich sag mal so, es gibt ja dann vielleicht hoffentlich noch viele K.O.-Spiele, die dann auch irgendwo anders in Stuttgart stattfinden. Also wenn du mir ein Ticket hast,
in Stuttgart stattfinden.
Ja, wenn du mir ein Ticket hast, dann bin ich da sofort da. Ich fahre dann auch gerne für dich durch die Republik.
Du, Viertelfinale ist ja wieder in Stuttgart, wenn wir Gruppensieger werden. Deswegen, ja, mal schauen. Nee, aber war eine geile Experience. Von daher auch geil, dass du gestern mit am Start warst im Stadion. Und ansonsten reitet sie mit, die Euro-Vieh-Welle. Die werden wir euch nämlich in den nächsten wahrscheinlich so 58 Minuten vergenussmolchen. Entsprechend viel Spaß mit der Folge.
Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Müller gegen Pickford, Müller am Tor vorbei!
Podolski gegen Bosinga, jetzt erzählt sich durch Schweinsteiger, Tor! Deutschland führt in der 22. Minute gegen Portugal!
Musiala, sehr guter Ball, Goretzka! Werner, Goretzka!
And Torres is in here, and Fernando Torres scores for Spain.
Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bobo endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter ins Halbfinale.
Donnerstag, 12.12 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch mit dem wahrscheinlich bekanntesten Fußball-TikToker Deutschlands, den wir gerade so haben. Capo Bengt Kunke, herzlich willkommen.
Ach. Das würde ich so nicht formulieren. Aber hallo Martin, schön, dass du da bist. Du Stadionkonsument. Nein, natürlich nicht. Aber ja, wir melden uns direkt nach einer gemeinsamen Stadion-Experience. Es war eine wilde Reise. Ich glaube, so lässt sich zusammenfassen.
Es ist, glaube ich, auch, also viele Leute sind wirklich gespannt. Das ist einer der heiß erwartesten Episoden, wahrscheinlich in frisch geschwibbelten Kölsch History. Wir waren das erste Mal gemeinsam im Stadion. Es war jetzt nicht irgendwie so ein Larifari-Spiel, sondern wir haben uns das 2:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn gemeinsam angeguckt. Mhm. Und natürlich ist das, also Europameisterschaft hin oder her, das wird heute eine sehr, sehr fußballgeladene Folge. Also alle Beachvolleyball-Enthusinanten, sorry an euch, wenn ihr über Sven und Lukas Nations Cup, also Misserfolg dann in dem Fall, was ihr hören wollt, dann müsst ihr euch Alex und Dirk reinziehen. Heute gibt's heute Fußball pur und das ist auch okay. Weil ja, es ist eine wilde Woche. Es ist eine wilde Woche, die hinter uns liegt.
Ja, das stimmt. Ich war mir dessen gar nicht tatsächlich bewusst, dass das ja auch unsere erste gemeinsame Stadion-Experience war, aber ist ja vollkommen richtig. Also sonst haben wir ja nur mal einmal hier Champions League in Stuttgart da zusammen geguckt. Aber nee, jetzt waren wir dann tatsächlich auch mal wieder im Stadion zusammen. Und also wir hätten uns ja auch keine bessere Occasion dafür aussuchen können als EM. Also so, das muss ja klar gesagt sein.
Ist schon auch ein weirder Flex, wenn das erste gemeinsame Stadionerlebnis so ein Europameisterschaftsheimspiel von Deutschland ist.
Schon, ja. Und du da doch direkt neben dem mit dem Mikro stehst.
Ja, vor allem, das können wir auch schon mal davor sagen, im Stadion, wenn man jetzt so dachte, weil ich glaube, ich hab vorher ganz schön viel mit Yannick geschrieben und der meinte so, jo, ihr macht euch halt eine gute Buddyzeit. Im Stadion haben wir uns, Spoiler Alert, nicht so eine gute Buddyzeit machen können, weil wir einfach maximal unterschiedliche Rollen hatten. Also ja. Ich bin der Konsument gewesen, der sich einfach eine gute Zeit im Stadion gemacht hat und Bengt hat probiert, die Leute mitzunehmen, aber dazu später dann gleich mehr natürlich. Aber ich fand's also trotzdem, für mich war es ja, also das x-te Mal in diesem VfB-Stadion und trotzdem war es was komplett anderes. Also es hat sich 0,0 angefühlt wie in so ein normales Bundesliga-Spiel. Man hat irgendwie schon, also von dem Moment an, in dem ich in die Stadt gefahren war, hatte das nichts irgendwie mit einem normalen Bundesliga-Spiel zu tun, sondern man hat früh gemerkt, okay, heute ist irgendwie was anderes dran.
Oh, das finde ich aber auch geil. Also inwiefern war es anders? Wie verhält sich Stuttgart sonst, wenn du ein Heimspiel von Stuttgart normal hast?
Na, also es ist auf jeden Fall
auch Champions League.
Ja, das kenne ich ja noch nicht, Champions League in Stuttgart. Es war auf jeden Fall voller, es war früher voller, weil wir haben uns ja um, also Ziel war zumindest uns um 2 in der Stadt zu treffen, ich war natürlich maßlos zu spät, aus Gründen, weil auch die Stuttgarter Nahverkehrsverbindungen nicht so richtig auf die Europameisterschaft vorbereitet waren. Aber da können wir später nochmal drüber reden, was das deutsche Verkehrssystem so mit dieser Europameisterschaft macht. Deswegen, ich war ein bisschen zu spät. Ihr habt ja dann, oder nicht ihr, aber es gab ja dann diese Gruppierung, die sich quasi aufgemacht hat, von der Innenstadt in Richtung Stadion zu laufen, was, Spoiler Alert, in Stuttgart eine ganz schöne Strecke ist. Also da ist man, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wart ihr jetzt unterwegs? Anderthalb
viel
Stunden?
Viel zu lang, Alter. Viel zu lang. Also ich weiß nicht, falls hier jemand dabei ist, der sich in Stuttgart auskennt, aber also vom Stadtgarten bis zum Stadion zu marschieren, das sind ja 5,5, 6 Kilometer oder so ein Scheiß. Also das war
dauert
ja schon
ewig.
Wirklich eine heftig weite Strecke. Ich weiß nicht, wer da in der Planung verkackt hat, aber ich habe mir diese Route schon angeguckt und dachte mir, Leute, was soll das? Was ist da euer Ziel? Und das Ding ist, wir haben dann am Anfang ja auch noch gut Party gemacht auf diesem Fanmarsch, aber sobald du das halt tust, ist halt einfach instant Pause und hier dann nochmal eine halbe Stunde verlieren, da nochmal stehen bleiben, hier nochmal rüber gucken, hier nochmal wieder alle sammeln, so. Das war schon wirklich, es war deutlich zu weit und es war deutlich zu lang, sodass wir dann auch, ich glaube, um 15.30 Uhr dann gesagt haben, yo, nee, wir können jetzt hier nicht mehr Party machen, wir müssen ins Stadion, wir müssen in den Block. Und deswegen haben wir es dann tatsächlich auch ein bisschen runtergefahren von der Stimmung. Aber also ich muss sagen, und du bist ja, glaube ich, so Höhe Hauptbahnhof zum Fanmarsch dazugekommen, der war schon wirklich geil. Also da waren schon wirklich unfassbar viele Leute mit am Start.
Also er war vor allem voller, als ich gedacht habe, weil das muss man jetzt auch mal schon dazu sagen. Natürlich wird das dann über Social Media oder gerade natürlich über die Öffentlichen dann auch schon so ein bisschen belächelt, weil du kannst das Ding nicht vergleichen mit dem, was die Holländer irgendwie in Hamburg abgezogen haben. Klar. Spoiler Alert, wie willst du das denn machen? Das ist in Deutschland weit davon entfernt, irgendwie gang und gäbe zu sein, dass Leute dann irgendwie für die Nationalmannschaft zusammen in einem Fanzug zum Stadion zu laufen. Und in anderen Ländern ist das eben nicht so. Und bloß weil wir dann irgendwie ein kack 80 Millionen Einwohnerland sind, funktioniert das nicht Plug and Play. Und es ist auch gut, dass es nicht so einfach funktioniert, sondern es ist einfach eine Historie, eine Tradition dahinter, die andere Länder schon viel, viel länger entwickelt haben. Und dann ist das bei denen auch alles ein bisschen größer und alles ein bisschen stimmungsgeladener und alles ein bisschen emotionaler. Was aber nicht heißen soll, dass man da wieder als der klassische Deutsche drauf gucken muss und dann das wieder ins Lächerliche zieht und dann das irgendwie, ja guck mal, das ist hier der Fanzug von RB oder quasi so viel Stimmung, wie die bei Rattenball haben. Was ich dann wirklich nicht verstehe, ist halt, ey Bro, mach's doch mal besser. Ich finde es geil, dass es jetzt in dieser Zeit Leute gibt, die sich da Gedanken machen. Ich finde es geil, dass es Leute gibt, die da einfach auch irgendwie Effort reinstecken, die da sagen, ey komm, wir probieren diese Europameisterschaft im eigenen Land zu was Besonderem zu machen. Und es war einfach eine Steigerung von über 100% im Vergleich zum ersten Heimspiel in München zu dem, was jetzt in Stuttgart los war. Und es war, man, gerade wie du es gesagt hast, diese ersten Kilometer, wo du noch nicht 5 Kilometer in den Beinen hattest, gerade so um den Hauptbahnhof rum, war das stimmungstechnisch echt okay, Mann. Da waren viele Leute dabei, die einfach Bock hatten, eine gute Zeit zu haben. Und also, was ich dann auch gemerkt habe, ich bin ja erst beim Hauptbahnhof dann quasi dazugekommen, da waren auch einfach viele Kurzentschlossene dabei, die gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, okay, da zieht jetzt so eine Karawane zum Stadion, aber die dann gesehen haben, ey, cool, das ist eine relativ große Menschenmasse, lass da doch einfach mal anschließen.
Ja, und das ist halt auch so ein bisschen das Ding. So, natürlich kriegst du auf TikTok, Insta, generell überall einfach unfassbar viel Hate, weil die Leute halt dumm sind. So, ja, da willst du immer wieder irgendwelche Jungs darunter finden, die halt sagen, ja, mein Gott, das ist ja so lächerlich und ihr könnt euch da mal instant verstecken. Hier, lass mal das und das und das. Wir müssen da diejenigen hinschicken. So, ja, Bruder, dann kommt doch einfach vorbei. Dann kommt halt doch einfach vorbei und macht halt mit. So, habt dann zusammen einfach mit uns eine geile Zeit. So dieses plump rumhaten, es ist halt immer einfach, ne? Und das ist auch immer das, was die Jungs und Mädels im Internet dann machen. Und da muss man sich dann halt auch ein bisschen drauf vorbereiten. Beziehungsweise muss man mit rechnen, wenn man dann seinen Social-Media-Auftritt da auch pflegt. Aber die ganze Zeit halt nur immer dagegen zu stänkern und nie irgendwie auch mal überhaupt nachzudenken, yo, was steckt da überhaupt dahinter, ist mir halt einfach zu billig. So, deswegen gehe ich auf diese ganze Scheiße halt auch gar nicht mehr ein, weil, also, es ja, bringt halt auch niemandem was. Das Schöne ist, ich hatte mal einmal ein Zitat gelesen, das begleitet mich seit jeher. Wenn du sie nicht nach deren Meinungen fragen würdest, um es besser zu machen, dann hör auch nicht auf deren Kritik. Also wenn du sie nicht nach Verbesserungen fragen würdest, dann hör halt auch nicht auf die Kritik. Und so ist es halt auch, ne? Weil, mein Gott, am Ende, es ist schwierig, sowas groß zu ziehen. Aber dafür war das gestern schon richtig, richtig gut. Und vor allem, hier, ich hab's hinter mir auch mal gerade für alle, die auf TikTok mit dabei sind, als mein Hintergrundbild aufgemacht, dieser Fanmarsch. als wir da im Tunnel waren, Junge, es war so geisteskrank. Es war ja wirklich so absolut krank, was da passiert ist. So eine Humba durch den ganzen Tunnel, du musst mir sagen, welcher Tunnel das war, aber der war ja auch richtig lang und das hat so krank laut geschallt, es war einfach geil.
Und genau das meine ich, es gibt ja dann schon immer so einzelne Momente, natürlich waren jetzt diese 6 Kilometer und je nachdem, welchen Ausschnitt du von diesem Fanmarsch gesehen hast, kann man sich schon auch denken, okay, das ist ein Mickey-Maus-Zug, der da zum Stadion geht. Aber es gab eben diese Momente und gerade, ich weiß nicht, jeder, der von euch schon mal einen Fanmarsch mitgemacht hat, in Stuttgart ist das wirklich immer das Highlight des ersten Spieltags. Da wird im Tunnel gewartet und dann werden da eben dann auch die 10, 15 Minuten ausgeharrt. Und also in einem natürlich dann abgedichteten Raum mit ein bisschen Pyrotechnik und einfach einer Lautstärke, die du ansonsten nicht woanders reproduziert hinbekommst, das ist schon outstanding und natürlich war das jetzt nicht auf dem Niveau, aber es war trotzdem so, wo du mal gedacht hast, mate, das gab's eben noch nicht bei der deutschen Nationalmannschaft und das hätte ich auch nicht kommen sehen, sag ich dir ehrlich, weil ich war ja auch, wie gesagt, vor dieser Europameisterschaft, ich habe euch nicht belächelt, aber ich habe das mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen zumindest mal also angeschaut und gedacht, okay, mal gucken, ich glaube, das ist alles ein bisschen kurzfristig, wie viel Euphorie kriegst du denn wirklich über so eine Fan-Initiative in ein Land gebracht? Und da muss man auf jeden Fall sagen, man nach 2 Spielen, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Nochmal, ihr seid noch lange nicht auf dem Niveau wie vielleicht die Türken, die schon wieder crazy waren gegen Georgien, wie die Holländer, die da eine Party gegen Polen gemacht haben. Aber das funktioniert auch nicht innerhalb von 6 Monaten einfach so, also ja, so einen riesen Vorsprung aufzuholen. Aber nochmal, ich finde all das, was da jetzt in diesen letzten 10 Tagen passiert ist, hätte ich nicht so erwartet und geht in eine sehr, sehr gute Richtung.
Wir müssen auch nicht so tun, als wären wir die Türken. Wir müssen auch nicht so tun, als wären wir die Ungarn. Wir müssen auch nicht so tun, als wären wir die Holländer. Also selbstverständlich steckt da auch einfach ein bisschen was anderes hinter. Da steckt ein ganz anderer Nationalstolz da auch hinter. Ne? Das war ja auch über die letzten Jahre immer so ein Problem, dass die Deutschen sich fast gar nicht getraut haben, stolz zu sein auf ihr Land. Gut, ist jetzt zu dieser Zeit nicht zwingend einfacher geworden. Danke Sylt an der Stelle. Aber ja, man kriegt das schon hin. Und ich glaube, wir haben da halt auch einfach einen guten Mittelweg gefunden, dass die Leute uns da auch folgen, weil sie halt auch sehen, okay, man kann Deutschland lieben, ohne rechts zu sein. Und das ist halt was Geiles. So, man kann diese Mannschaft supporten, man kann eine geile Stimmung ins Land kriegen. Und ja, also es funktioniert halt einfach. Ne? Und man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, die Leistung auf dem Platz hilft schon. Also wenn wir das erste Natürlich. Spiel 2-0 verlieren und gegen Ungarn unentschieden spielen und jetzt im letzten Spiel wieder mit dem Rücken zur Wand stehen, dann hast du auch eine andere Stimmung im Land. Das ist ja ganz klar. Nö, aber wir sind auch durchaus zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt und vor allem, wie die Leute dann allmählich auch anfangen, unsere Lieder zu kennen. Also klar, dass das im Stadion geschallert wird, das ist noch ein weiter Weg und das wird auch zur EM nicht mehr passieren. Da brauchen wir uns ja auch nicht hier drüber unterhalten. Vielleicht mal in Berlin, wenn wir dann am 14. Juli da stehen. Nein, aber du merkst es ja auch immer auf den Fanmärschen, du merkst es immer auf den in den Afterpartys, dass so ein Allee, Allee, Allee zu singen einfach unfassbar viel Spaß macht und dass die Leute das dann halt auch unfassbar gerne einfach zusammen singen wollen. Und deshalb ist es ein absolut gutes und glorreiches Ding, dass wir genug Leute mit am Start haben, die das mit uns größer ziehen wollen und die halt auch mit dabei sind. Und ja, mein Gott, dann scheiß halt auch mal auf die kritischen Stimmen, die ganze Zeit sagen, ja, ihr kriegt das doch sowieso nicht hin und Coca-Cola-Fanclub und was auch immer. So, dass da auch Synergien entstehen mit dem Fanclub-Nationalmannschaft, das ist ja auch vollkommen normal. Wir finden auch nicht alles gut, was die machen. Aber mein Gott, so am Ende des Tages funktioniert es halt nur zusammen. Und genau so sehe ich das auch für die Stimmung im Land. Also meckern ist halt immer einfach, ist ein bisschen schwieriger, sich da hinzustellen und den Mund aufzumachen.
Ach, und wenn wir mal ehrlich sind, so viel wird auch nicht gemeckert. Also natürlich kriegst du negatives Feedback, aber es gibt ja auch viele, die sagen, ey, das geht in eine richtige Richtung und sie finden es cool, dass mal was in der Riege passiert, weil das muss sich der DFB auch einfach ankreiden lassen. Die haben mit ihrem Fanclub-Nationalmannschaft einfach auch viel falsch gemacht. Also, und auch in einer Zeit, ja, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft noch sehr, sehr guten Fußball gespielt hat, dann auch einfach, also du hättest diese Euphorie damals viel, viel besser einfach nutzen können. Und das haben sie nicht gemacht. Ja. Sie haben einfach da so ein Marketingprodukt aufgebaut und das dann einfach auch schlecht gespielt. Deswegen darf sich niemand wundern, dass wir aktuell an dieser Stelle sind, wo wir eben sind. Aber deswegen ist es doch umso besser und umso geiler, dass es jetzt eben nicht nur eure Faninitiative gibt, sondern einfach mehrere, die gesagt haben, ey, die deutsche Fußballnationalmannschaft muss auch wieder im Stadion Spaß machen und das funktioniert eben nicht, wenn du einen Fanclub-Nationalmannschaft sponsert bei Coca-Cola hast. So funktioniert das eben nicht, sondern es braucht einfach verrückte und positiv verrückte Fußballliebhaber oder Fußball Liebhaberinnen, die ja eben einfach Spaß haben, ins Stadion zu gehen und da eine gute Zeit zu haben und dann auch irgendwie probieren, ein bisschen Stimmung zu machen. Dass das kein Ding ist, was innerhalb von sechs Monaten funktioniert, das haben wir jetzt häufiger thematisiert. Aber all das, was da jetzt, wie gesagt, und natürlich hilft es, dass jetzt einfach auch eine Europameisterschaft im eigenen Land passiert, ne? Ich glaube, es wäre nicht so einfach, wenn das Ding jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Spanien oder in Kroatien oder so, keine Ahnung, wo es stattfindet. Es hilft natürlich, dass das alles vor der Haustüre ist. Es hilft natürlich, dass du eine Fußballmannschaft hast, über die wir gleich reden werden, die überragend spielt, für mich aktuell den besten Fußball in diesem Turnier spielt. Das hilft alles, aber du musst das auch alles einfach annehmen und dann kanalisieren und dann einfach auch so umwandeln in dieser Euphorie. Und das machen gerade sehr viele Menschen sehr, sehr gut. Und da kann man ruhig auch mal ein bisschen dankbar sein.
Ja, also was du halt ansprichst mit dem, die Nationalmannschaft hätte 2014, als wir auf dem absoluten Peak waren, sicherlich eine andere Euphorie kreieren können und müssen. Ich glaube, wenn damals die Menschen in Charge gewesen wären, die heute beim DFB für die Außendarstellung, fürs Marketing verantwortlich sind, da hättest du ein ganz anderes Produkt jetzt.
Ach, natürlich. Oder
dann würdest du dich über eine ganz andere Nationalmannschaft unterhalten, weil bei aller Kritik, die die Nationalmannschaft in den letzten Jahren zu Recht geerntet hat, muss man sagen, machen sie verdammt viel richtig. Und es macht auch einfach wieder Spaß. So diese Truppe macht in der Außendarstellung auch einfach unfassbar viel Spaß. Und ich finde es auch unfassbar geil, dass du dann halt einen Jamal Musiala und einen Flo Wirtz zusammen auf die PK schickst, wo dann beide da sitzen und fragen, warte, was war nochmal die Frage? Ich habe die auch schon wieder vergessen. Kannst du nochmal stellen? So, ja, mein Gott, mit deinen Charakteren musst du dann halt auch ein bisschen spielen. Weil ja, also das funktioniert schon alles sehr, sehr gut. Und normale Kartoffeln auf die Eins.
Nee, also das, was du sagst. Es war jetzt nicht so, dass nur sportlich beim DFB in den letzten Jahren viel falsch gelaufen ist, sondern einfach auch drumherum. Da waren falsche Leute an falschen Positionen, ohne dass ich die namentlich überhaupt kenne. Aber so wie das gelaufen ist, kann man sagen, gut, ihr habt die ein oder andere falsche Entscheidung wahrscheinlich getroffen. Und da sind jetzt sowohl sportlich als auch, wie gesagt, in der Außendarstellung einfach gute Leute dabei. Generell, ich feier den Content, den der DFB gerade über die sozialen Kanäle spielt. Das ist am Ende nur so ein Mühe, aber keine Ahnung, macht dann gerade in der sozialen Außendarstellung eben viel aus. Ich finde genau das, was du angesprochen hast, so ey, zu checken, okay, wir haben den und den Charakter in unserer Mannschaft und den spielen wir auch, ne? Also natürlich, ey, Wirtz und Musiala, die sind jetzt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, müssen sie aber auch nicht. Mein Gott, spielt einfach den ganzen Tag Fußball und seid die Besten und dann macht ihr so viele Menschen damit glücklich. Aber wir schicken die zusammen auf eine Pressekonferenz, weil wir wissen, ey, das erzeugt einfach Aufsehen. Und das finden viele, viele Leute einfach gut und die können sich damit dann auch irgendwie, also emotionalisieren, aber man fühlt sich auch irgendwie abgeholt von so zwei Dullis, die dann irgendwie da auf dem Podest sitzen und einfach, keine Ahnung, eine gute Zeit haben. Und ich glaube, früher hättest du was nicht gegeben, Mann. Früher hättest du dann einfach gesagt, dass, gut, schickst du halt zum 27. Mal Thomas Müller auf die PK und der macht dann da seine 7, 8 Dad-Jokes und das war's dann auch. Das gibt's aktuell nicht mehr und das finde ich sehr, sehr gut.
Ey, Thomas Müllers Dad-Jokes holen mich auch immer ab, muss ich auch sagen.
Ist ja auch okay.
Das was anderes. Nee, aber wenn du sagst, Jamal Musiala geh einfach raus und sei der Beste, so ja, das ist er halt im Moment auch einfach, ne? Und ich hatte es letzte Woche mit Felix schon. So, das, was Musiala die letzten Jahre abgegangen ist, war halt dieser Zug zum Tor. Und den hat er inzwischen gefunden. So, er weiß inzwischen, wo dieses Tor steht. Und er hat eine unfassbar geile Ballbehandlung. Und wenn er da halt ein Dribbling ansetzt, so 80% davon sind halt auch einfach erfolgreich von dem, was er da versucht. Und es sind riskante Dribblings, die er ansetzt. Aber ja, der Mann schießt jetzt auch einfach seine Buden. Also ich glaube, da steht er halt schon bei 2 Turniertoren nach den ersten beiden Spielen. Und beides Male wichtige Tore. So letztes Mal war es, glaube ich, das 2-0. Und gestern eröffnet er dann halt mit einem guten 1-0 das Scoreboard für Deutschland. So Jamal Musiala wird halt wirklich eine fucking Führungsperson auf dem Feld für diese deutsche Nationalmannschaft. Und er wandelt gerade so ein bisschen auf den Spuren des Mesut Özil.
Ja, also ich bin wieder die Spaßbremse und drück ein bisschen auf die Euphoriebremse. Das waren zwei überragende Spiele, aber du kannst eben dieses Phänomen, was du anhand von Jamal Musiala gerade beurteilst, finde ich, kannst du auf sehr, sehr viele Spieler anwenden. Sehr, sehr viele Spieler, die nochmal gefühlt im Nationalmannschaftstrikot einen heftigen Step nach vorne gemacht haben. Safe. Und das jetzt gerade vor allem im Vergleich zu einer WM 2022. Weil was war Jamal Musiala 2022? Auch eben dieses Wunderkind, was Aktionen dabei hatte, wo du gedacht hast, gut, das geht in die nächste Spielmacherrichtung eines, also keine Ahnung, kannst jetzt die ganzen großen Namen nennen, aber was hat ihm gefehlt? Einfach so dieses letzte Quäntchen vorm Tor, ne? Wie viele Aktionen hatte Jamal Musiala sowohl gegen Japan als auch dann gegen Costa Rica, wo du dir gedacht hast, es ist unfassbar, aber halt der letzte Abschluss fehlt. Und das hast du dieses Jahr nicht mehr. Wenn Musiala an den Ball kommt, dann wird's immer noch immer sofort gefährlich, aber er macht eben auch Tore. Und das ist so super wichtig. Und wie du es gesagt hast, er macht halt zwei unfassbar wichtige Tore. Das 2-0 gegen Schottland war richtungsweisend. Gestern das 1-0 war so ein richtiges, war einfach so ein richtiger, also ein richtiger Moment, wo du gemerkt hast, okay, das erste Mal pumpt man so ein bisschen durch. Weil natürlich war dieses gesamte Stadion, dieses gesamte Land, ey, du gewinnst 5-1 gegen Schottland, die Ungarn verlieren 1-3 gegen die Schweiz. Ja gut, komm, die nächste Fußballparty feiern wir. Ich habe dir auch schon vor dem Spiel gesagt, dass ich nicht glaube, dass das jetzt hier so ein 4-5-1 wird, sondern dass das relativ krampfig wird, weil für Ungarn ging es gestern um alles und Deutschland kam halt, also Deutschland hätte nur verlieren können in dem Matchup, und als Musiala dann dieses 1-0 geschossen hat, da hat man schon gemerkt, okay, da fällt was von diesem gesamten Stadion ab, da fällt auch was von dieser Mannschaft ab. Und wie gesagt, das ist dann halt so ein Ding, ich weiß nicht, ob Musiala den vor 2 Jahren gemacht hätte, ne? Und safe. dahin gehen.
Vor allem auch nicht in der Konsequenz, ist so ein bisschen das, was ich bei Musiala immer sehe. So, inzwischen geht er halt an den Ball und er versucht den nicht irgendwie reinzuschlänzen oder so. Nee, Mann, der hämmert ihn drauf, weil er auch inzwischen weiß, ich habe eine linke Klebe oder ich habe eine rechte Klebe. Und dann ist er einfach auch gefährlich. So, inzwischen ist er halt nicht mehr nur für die wuseligen Einzelaktionen zuständig, sondern sucht halt auch den Abschluss. Und also klar, es ist noch sehr früh, aber der Junge wird uns in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall noch eine ganze Menge Freude bereiten bei den großen Turnieren. Das ist mal sicher.
Ja, und das kannst du jetzt ja, wie gesagt, also ich finde, du hast es endlich geschafft, eine Mannschaft da auf diesen Platz zu stellen. Es wird immer viel von einem Generationenwechsel gesprochen. Ich finde es gut, dass Deutschland jetzt diesen Weg gefahren hat. Du musst nicht von 0 auf 100 deine Generation wechseln, sondern du schaffst es jetzt gerade, eben diese jungen Talente, die mittlerweile keine Talente mehr sind, sondern einfach schon gestandene Superstars, schaffst du es in eine Mannschaft zu integrieren, aber eben mit als Ehrwürdigen, die eben auch schon ihre Leistung gebracht haben, mit einem Manu Neuer, mit einem vor allem Toni Kroos, der da ja genannt werden muss, aber auch in meinen Augen einem Ilkay Gündogan, der, also da müsste ich jetzt wirklich mal ganz Deutschland entschuldigen, Mann, es wurde auch in meinen Augen zu Recht ein bisschen kritisiert, weil was Ilkay Gündogan gerade in der Vorbereitung gespielt hat auf dieses Turnier, war nicht gut. Und da war ich auch weiterhin, oder bin ich auch weiterhin der Überzeugung, hätte er diese Leistung gespielt, dann hättest du eher mit Sané gehen müssen. Aber nach 2 Spieltagen, ey, mein Gott, Ilkay Gündogan ist für mich der Beste in dieser deutschen Nationalmannschaft. Er ist noch besser als Musiala, er ist vor allem noch wichtiger als Musiala X Wirtz. Weil er einfach, also er schießt Tore, er bereitet Tore vor, aber auch das, was Nagelsmann nach jedem Spiel aktuell runterpredigt, er macht jeden einzelnen Spieler auf diesem Feld besser. Und das kannst du ihm nicht hoch genug anrechnen.
Ich gehe nicht damit mit, dass er der Beste auf dem Feld ist. Ich gehe schon damit, dass er gestern...
Aber wer ist der Beste für dich?
Also gestern... Wie bitte?
Wer ist der Beste dann für dich, wenn du sagst, nicht Gündogan?
Schon Musiala. Also Musiala, in dem, wie er auf dem Feld auftritt, ist er einfach in seinen Dribblings, in seiner Gefahr fürs Tor, die er ausstrahlt, schon auch einfach eine verdammt wichtige Persönlichkeit. Aber auf der anderen Seite, hat der Ilkay Gündogan endlich auch seine Rolle gefunden und spielt halt allmählich auch mal endlich auf wie ein Kapitän. So, sonst war er der Kapitän, der halt ein bisschen untergegangen ist, aber inzwischen hat er da seine Rolle gefunden und fühlt sich allmählich auch wohler. Ich finde, du merkst ihm halt an, dass er sich allmählich wohler auf dem Platz fühlt, und das ist ein verdammt gutes Zeichen, weil wenn ein Ilkay Gündogan sich auf dem Platz wohl fühlt, ja, dann hat er auch ein sehr feines Füßchen, und das hat man in der Vorbereitung zum 1-0 gesehen. Also da, ehrlicherweise, hatte er auch ein bisschen Glück dabei, so... Ein Ball verspringt ihn, der kommt dann aber von Gulaschi so perfekt zurück, dass er den mit links noch irgendwie zurück zu Musiala, wursteln kann. Aber auf der anderen Seite, so, Ilkay Gündogan ist in jeder Offensivszene beteiligt. So, du siehst keine Offensivszene, die nicht durch den Fuß von Ilkay Gündogan geht. Und da musst du auch erstmal hinkommen nach diesem Turnierstart und nach dem, wie er auch im Vorfeld des Turniers gespielt hat und wie er auch kritisch beäugt wurde. Dann halt so befreit aufzuspielen, ist schon eine verdammt gute Leistung, aber wir sehen einen komplett veränderten Ilkay Gündogan. Also das ist nicht mehr der, den wir vor 3 Monaten kritisiert haben, und das ist verdammt wichtig.
Und ich finde den Zeitpunkt halt spannend, ne, weil ich will gar nicht wissen, wie viel Druck auch auf dem seinen Schultern gelastet hat, ne, das erste Mal, dass ein Mann mit Migrationshintergrund dann Kapitän bei so einem großen Turnier ist, der, wie gesagt, eben in den Spielen davor nicht ansatzweise die Leistung gebracht hat, die er im Verein gespielt hat. Und jeder kennt diesen Ilkay Gündogan, der im System von Pep Guardiola aufgegangen ist, der mit Manchester City phasenweise den besten Fußball damals in Europa gespielt hat, aber den Gündogan hattest du eben nie in der Nationalmannschaft. Und auch jetzt diese Rolle, die er gerade spielt, ist nicht der Gündogan, der bei Manchester City war. Ne? Gündogan spielt aktuell eine 10, die er eigentlich in meinen Augen auch immer noch nicht ist. Gündogan ist für mich kein 10er, aber er macht es eben dann auch so gut. Und deswegen finde ich auch, ist er für mich, Mann, es gibt keinen richtig oder falsch bei dem Call. Natürlich spielt Musiala unfassbar, du kannst auch Toni Kroos reinwerfen. Ich glaube, der hat im ersten Spiel, glaube ich, einen einzigen Fehlpass gespielt und gestern werden es auch nicht so viele gewesen sein. Also es gibt einfach viele, die gut sind. Was ich bei Gündogan halt das Totschlagargument finde, du siehst es dann wirklich, er macht die anderen besser. Musiala kommt deswegen in seine Räume, weil Gündogan den und den Laufweg anbietet. Gerade auch das, also beste Beispiel ist ja quasi das 2-0, das er gegen Schottland vorbereitet, wie er sich aufdreht und damit, glaube ich, instant 4 Spieler rausnimmt und dahingehend dann Musiala über 2 Stationen später dann eben so viel Raum und Platz dann auch für einen Abschluss hat. Das habe ich davor noch nie von einem Ilkay Gündogan im Nationalmannschaftstrikot gesehen und ich hoffe einfach, dass er es weiterspielen kann. Es würde mich wundern, wenn er es nicht weiterspielen kann, weil jetzt hat er ja wirklich gefühlt seine Rolle gefunden. Ich finde es auch schon auch spannend, das habe ich gestern auch auf Twitter gelesen. Gündogan ist quasi auch immer der, der so ab Minute 70 oder 80 dann, also entweder rausgeht oder sich dann einfach zurücknimmt, weil der einfach so viel läuft, weil er eben so viele Laufwege geht von wegen, ey, okay, ich laufe in den Raum, um dann eben einem Musiala oder einem Wirtz dann hinter mir den Platz zu besorgen. Das war jetzt sowohl im Schottland-Spiel als auch im Ungarn-Spiel, dass du eben Gündogan nur über, in Anführungszeichen, dann 70, 75 Minuten in dieser Verfügung hast, weil du es anders eben vom Laufpensum nicht hinbekommst. Aber in diesen 70, 75 Minuten kann der dir so viel bringen. Ich find's überragend, wie Nagelsmann ihn einsetzt und es macht so viel Spaß, dem zuzugucken.
100%. Und da darf man dann Gündogan auch einfach mal loben. Er hat genug Scheiße abbekommen. So, es ist auch an der Zeit, dass er dann auch gelobt wird, wenn es ihm dann gebührt. Und das hat er sich definitiv verdient. Wen ich gestern tatsächlich auch überraschend stark fand, war Kai Havertz. Also er hat auch gefühlt nochmal wieder ein ganz, ganz anderes Spiel aufgelegt, als es von ihm typisch ist. So, er ist halt wirklich einen Unterschiedsspieler gewesen vorne drin, der plötzlich auch mal seinen Körper einsetzt. So, ich habe Kai Havertz noch nie gesehen, wie er in irgendwelche Zweikämpfe reingeht, aber gab da dann auch so eine Situation, wo er gegen Willi Orban in den Zweikampf reingeht und ja, der hat Willi Orban wie ein Grundschüler aussehen lassen. Also nutzt da seinen Körper, setzt sich dann im Laufduell durch, scheitert dann knapp an Gulacsi, aber also auch ein Kai Havertz, dem ich immer so ein bisschen vorwerfe, okay, der findet seine Rolle nicht. So, der ist nicht der Zielspieler der deutschen Nationalmannschaft, den wir da vorne drin brauchen. Auch er entdeckt allmählich Qualitäten, sogar als Stürmer, obwohl er ja eigentlich gelernter Linksverteidiger ist, wie wir alle wissen. entdeckt er einfach Qualitäten an sich, die ich so an ihm in dieser Nationalmannschaft auch einfach noch nicht gesehen habe. Und das zieht sich halt durch diese Truppe.
Ja, das ist ja das, was wir jetzt auch schon über die letzten 10 Minuten erörtert haben. Aber ich finde Havertz schon auch nochmal ein gutes Beispiel, weil ja auch nicht nur du da gesagt hast, okay, vielleicht ist das nicht der Spielertyp Stürmer, den diese deutsche Nationalmannschaft braucht, sondern weil viele sehen sich ja dann immer nach so einem Miro Klose, nach dann einem Niklas Füllkrug, der ja quasi die Rolle wäre, aber ich finde es auch da wieder, keine Ahnung, ob das dann mit Nagelsmann zusammenhängt, das muss natürlich irgendwie mit dem Trainer zusammenhängen. Havertz spielt eine andere Rolle, Havertz spielt einen körperlicheren Neuner, wo viele gesagt haben, das kann er nicht, aber Spoiler Alert, er kann es. Natürlich, er spielt das jetzt gegen Schottland und Ungarn und es wird in diesem Turnier dann natürlich auch noch andere Abwehrgrößen geben, gegen die du dich dann auch mal durchsetzen musst. Aber trotzdem nochmal, man, gestern gegen Willi Orban, das, was du gesagt hast, ey, gerade auch körperlich einen geilen Job gemacht. Weil für viele war Havertz immer nur so ein bisschen dieser schnelle Stürmer, der dann eben aber nicht diese Neuner-Mentalität oder diese Neuner-Fähigkeit hat. Und auch ähnlich wie Gündogan schafft's auch in Kai Havertz einfach viele gerade Lügen zu strafen, zu sagen, natürlich kann ich auch die Rolle spielen. Ich habe es vielleicht in der Vorbereitung nicht hinbekommen, aber auf den Punkt dann da und also für mich ist auch, keine Ahnung, dass Füllkrug dann gegen Schottland reinkommt, das Traumtor schießt, ist schon auch irgendwie geil und ich finde, das ist ein absolutes Luxusproblem oder eine perfekte Ausgangssituation, dass du eben auch diese zwei unterschiedlichen Stürmertypen jetzt hast und dann kannst du dich je nach Matchup eben entscheiden, willst du eher mit einem bulligen Füllkrug oder einem mit einem natürlich vielleicht technisch versierten nochmal besseren Havertz gehen, der aber eben auch dieses, natürlich nicht in der Art und Weise, aber der hat auch dieses Bullige und kann das auch spielen gegen vielleicht nochmal größere und stärkere Verteidiger. Deswegen auch da ist wieder, also im Vorhinein glaube ich, dann auch also zu viel drüber geredet worden, dass man da anscheinend nicht gut besetzt sei, weil wir sind auch vorne perfekt besetzt. Also nenn mir ein Land, das quasi dieses Luxusproblem hat, dass er quasi, also vielleicht außerhalb von Frankreich, die sind offensiv auch noch ganz okay. Aber die das Engländer ist, kannst du da schon mal ja, England, machen. Aber trotzdem viele dachten ja, dass wir nicht auf diesem Niveau sind. Und ich dachte das auch. Aber wir sind scheinbar auf diesem Niveau, weil du eben dann auch diese verschiedene Variabilität vorne drin hast. Und das finde ich, also ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich frage mich dann auch so ein bisschen, warum denn nicht schon die letzten 2 Jahre so? Weil das sind ja gefühlt trotzdem dieselben 11, die dann auf dem Platz stehen. Aber ist mir jetzt im Nachhinein auch egal. Sie haben es zum richtigen Zeitpunkt noch irgendwie gefunden. Und ja, also es gehört einfach dazu, dass du diese Variabilität da vorne drin hast, um so guten Fußball zu spielen.
Ja, uns Julian hat gefehlt. Ganz einfach. Baut dem Mann ein Denkmal direkt vorm Olympiastadion. Nein, aber es ist halt eine Variabilität. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch okay, auch wenn ich trotzdem noch der Meinung bin, dass ich Füllkrug vorne spielen würde, finde ich es trotzdem vollkommen in Ordnung, dass Kai Havertz da die gesetzte Nummer 1 ist. Weil ich glaube, dass so eine klare Hierarchie der Truppe auch gut tut. Dass es halt dann auch einfach von vornherein klar ist, nee, Gündogan ist mein Kapitän, Gündogan spielt. So, da kommt gar keine Diskussion auf. Und das macht Nagelsmann richtig gut, das auch zu verkaufen, das auch nach außen zu tragen. Wenn es dann schon anfängt mit, ey Leute, ihr wollt alle eine Torhüter-Diskussion aufmachen, aber Manu spielt. Das ist mir scheißegal. Da könnt ihr noch so sehr von außen draufhauen, aber Manuel Neuer ist meine Nummer 1. Und diese klare Hierarchie tut der Truppe gut, die tut der Außendarstellung gut und die tut auch den Jungs dahinter gut, weil sie halt auch wissen, okay, ja, darauf kann ich mich verlassen, aber ich push trotzdem. So, ich will halt trotzdem mir irgendwie meinen Startelfplatz verdienen und deswegen da halt mit einer klaren Hierarchie zu arbeiten und zu wissen, okay, Kai Havertz, der ist Champions League Winner, so, der hat mal das entscheidende Tor bei der Champions League erzielt. War das Havertz oder war das Werner mit seinem ekelhaften Kopfball?
Havertz hat auch eins geschossen.
Ja, okay, na gut. Aber das ist halt derjenige, der die Qualität mitbringt. Nein, und dann spielt er. Da lasse ich keine Diskussion dran aufkommen. Du hast aber trotzdem hungrige Jungs da im Hintergrund, die einfach Bock haben, sich zu zeigen. Und das funktioniert unglaublich gut. Und ich glaube, dass ein Julian Nagelsmann der Perfekte ist, um zu sagen, wer spielt, was Phase ist, wie es in der Kabine abgeht, der nah genug bei der Truppe ist. Und beim DFB scheint ihm auch keiner einen Vorwurf zu machen, wenn er mal mit dem Skateboard zum Training kommt.
Nö, das ist ja auch gut so, dass die da alle auch so ein bisschen Freiraum haben. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gelobt, ist auch gut. Ich bin jetzt wieder trotzdem der Erste, der mal anfängt, ein bisschen auf die Euphoriebremse zu drücken, obwohl ich diese Euphorie natürlich auch komplett mitlebe und mich jetzt schon einfach auch wieder maximal auf Sonntag freue, wenn es dann gegen die Schweiz geht. Ich finde schon, und das darf man jetzt nicht überdramatisieren, es ging gegen Schottland und Ungarn. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der da irgendwie vor seinem Handy sitzt und sagt, aber gegen Spanien bekommt ihr dann auf die Fresse. Aber nur um das nochmal einzuordnen, wir haben zwei sehr, sehr gute Spiele gegen zwei Gegner gemacht, die unangenehm zu spielen sind, die aber trotzdem auch weit weg von der Weltspitze oder von europäischer Spitze sind, was, glaube ich, gerade in den letzten Jahren, was wir uns auch so ein bisschen verspielt haben, dass es unser Anspruch ist, diese Teams eben auch deutlich zu schlagen. Das schaffen wir jetzt wieder und trotzdem, ich traue dem ganzen Brat noch nicht. Ich glaube nicht, dass dieses Turnier eine einzige Euphoriewelle wird. Es wird dieses Spiel geben und ich weiß nicht, wann es dann kommt, vielleicht jetzt gegen die Schweiz. Ich tendiere fast so ein bisschen zu so einem ekligen Achtelfinale dann gegen Dänemark oder Slowenien, was ja wahrscheinlich wird, wenn die Engländer sich keine Blöße geben, wo es dann auch mal krampfig wird. Und dann bin ich eben gespannt auf diese Seite der Mannschaft. Wie präsentiert man sich in einem Do-or-Die-Spiel, wenn es eben krampfig wird und wenn es dann eben mal nicht mit einem schnellen Tor in der ersten Halbzeit klappt?
Ja, vor allem sind das ja jetzt beide Spiele gewesen, wo du, oder zumindest mal das zweite, wo du jetzt halbwegs befreit aufspielen konntest, wo du wusstest, okay, die Ungarn müssen, wir haben unser erstes Spiel gewonnen, wir sind in der Favoritenrolle, wenn alles normal läuft, dann kriegen wir das schon irgendwie geregelt. In so einem Achtelfinale hast du dieses Mindset nicht mehr. Also da kannst du nicht mit einer Sicherheit schon in dieses Spiel reingehen. Es reicht eine geniale Aktion von Christian Eriksen und du bist raus. So, dann ist halt nicht mehr okay, ja, aber wir haben ja so eine geile Gruppenphase gespielt. So klar, das wird eine andere Situation werden und zu sagen, ja, wir marschieren jetzt easy durch ins Finale, ist natürlich komplett falscher Stolz. So, da dann zu sagen, ja, jetzt ist Deutschland so gut. Ich gehe ein bisschen dagegen zu sagen, ja, wir haben uns dieses Selbstverständnis verspielt. Ich bin immer noch der Meinung, und das werde ich auch immer behalten, dass Deutschland im Selbstverständnis einfach Real Madrid sein muss. So, wir müssen die Besten der Welt sein. Wir müssen uns als die Besten der Welt verstehen.
Aber das ist in den letzten Jahren naiv gewesen. Dieses Selbstverständlich, finde ich, kannst du nach den letzten Jahren nicht an den Tag legen. Zu sagen, ey, wir sind aktuell auf diesem Niveau, dass wir sagen, wir gewinnen 10 aus 10 Spielen gegen die Ungarn, was wir auch nicht haben. Wir haben gegen die Ungarn 2021 bei der Europameisterschaft 2-2 gespielt mit Biegen und Brechen. Deswegen finde ich es naiv zu sagen, wir haben uns das eigentlich nie weggenommen, weil in gewisser Art und Weise hat uns das schon gefehlt, dass wir eben auch gegen diese kleineren Gegner immer wieder gestolpert sind.
Ja, safe. Ich sage ja auch nicht, dass es ergebnistechnisch verdient ist, dieses Selbstverständnis zu haben. Aber wir sind Deutschland. Wir müssen uns als diese Fußballnation verstehen. Und wir müssen das so halt auch auf die Jungs auf dem Feld übertragen. Dass wir an die Jungs glauben und dass wir auch immer uns als Favorit sehen. Und dann ist es scheißegal, ob da die Schweiz oder ob da Brasilien steht. Und auch Schweiz wird noch weit weg von der Weltspitze sein, die wir dann jetzt am Sonntag bekommen. Aber auch trotzdem muss es unser Anspruch sein, mal endlich wieder mit 9 Punkten aus dieser Gruppe rauszugehen. Weil ganz ehrlich, was wäre das auch endlich mal wieder für ein geiles Gefühl, dass du dann auch deine 3 Gruppenspiele gewinnst. Wann war das letzte Mal der Fall? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal die 3 Spiele in der Gruppe gewonnen haben. So, keine Ahnung, ob wir 2016 alle 3 gewonnen haben. Da war das ja so ein bisschen das letzte gute Turnier von den Deutschen. Aber also ich glaube schon, dass wir mit so einem guten Gefühl dann auch in ein Achtelfinale reingehen können. Und selbst wenn es dann schwierig wird gegen Dänemark und ich gerade gesagt habe, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir easy ins Finale einziehen, wir kommen trotzdem ins Finale.
Ja, dass du da mittlerweile keinen Zweifel dran hast, das ist mir auch schon bewusst. Also dich habe ich sowieso schon in der Eurofie-Welle. Das ist auch gut.
Die Eurofie finde ich auch gut.
die Eurofie ist hier mein Mix aus Euphorie und EM. Das ist die Eurofie. Ja. Ja, dass ich dich da verloren habe, ist mir schon auch bewusst. Haben wir nicht 2006 alle 3 Gruppenspiele gewonnen?
2006 haben wir es auf jeden Fall alle gewonnen. Ich glaube, dazwischen gab es auch nochmal wieder ein Turnier, wo man auch die ersten 3 Gruppenspiele gewonnen hat. 2014 gab es ein 2-2 gegen Ghana.
Ja, wenn dann, aber 2014 nicht, 2010 nicht, 2008 auch
2012.
Nicht.
2012 auf jeden Fall. Da sind wir auch mit 3 Siegen aus der Gruppe gegen Holland, Portugal und Dänemark rausgegangen.
Ja, dann nehme ich das einfach nochmal.
2016 vielleicht nochmal.
Da ging es ja dann, wie gesagt, auch immer ins Halbfinale. Halbfinale würde ich aktuell unterschreiben. Weil ja, ich bin, also um noch einmal ein letztes Mal auf den Punkt einzugehen, weil du gesagt hast, das Selbstverständnis müsste sein, jetzt gegen jeden Gegner bei dieser Europameisterschaft schon auch irgendwie als Favoriten ins Rennen zu gehen. Was machst du denn, wenn die Spanier im Viertelfinale kommen? Ich fand die auch, also das ist mit das Team, wenn wir jetzt auch gleich noch über 1-2 andere Mannschaften reden bei dieser Europameisterschaft in der ersten Woche. Kurz,
Kilian schreibt sie gerade rein, 2016 hatten wir 7 Punkte, also da war auch ein Unentschieden dabei. Dann wird es wahrscheinlich 2012 gewesen sein.
Ja, 2012 und 2006. Was machen wir denn, wenn jetzt die Spanier kommen? Ich fand Spanien gegen Kroatien schon auch echt gut, wobei bei Kroatien, das hat man jetzt auch gestern gegen Albanien gesehen, die sind vielleicht auch einfach nicht mehr so gut, wie viele dachten. Aber ich finde es naiv zu sagen, gut, die sind jetzt auch, weil wir eben jetzt Ungarn und Schottland geschlagen haben, sind wir jetzt automatisch gegen Spanien auch der Favorit. Weil so weit sehe ich uns wieder noch nicht.
Was wir mit den Spaniern machen, ist doch ganz klar. Wir hauen die Spanier raus. Packt besser schon mal eure Koffer. Ja, also wird verdammt schwer. Ich sehe Spanien tatsächlich gerade in einem Hot-Ranking auf Platz 2. Also bei allem, was ich jetzt bislang in der EM gesehen habe, spielt Deutschland den besten Fußball. Aber die Spanier sind auch auf guten Pfaden da unterwegs. Weil wenn wir da mal sehen, was Lamine Yamal schon wieder aufspielt, ist es komplett irre. Der reißt dieses Spiel an sich. Und heute Abend kommt da halt der erste Gradmesser für die Spanier. Ne? Da kommt dann auch mal Italien vorbei. Und da bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Weil das wird schon auch einfach ein geiles Ding, glaube ich. Das wird schon eine Menge Freude bereiten. Aber glaube schon, dass die Spanier da die Oberhand behalten werden. Es wird aber trotzdem ein wirklich enges Ding und man muss sehen, wie sich die Spanier auch weiterentwickeln in diesem Turnier, weil auch die sind gut gestartet, auch die jetzt aber noch nicht mit dem krassen Gegner, so da war es bislang halt ja auch nur in Anführungsstrichen Kroatien, die wirklich keinen guten Start in das Turnier erlebt haben. Ich bin sehr gespannt, was sie mit den Italienern machen, aber also grundsätzlich sieht Spanien schon wieder sehr stark aus.
Wie ist denn das? Also wir haben deutsche Mannschaft jetzt abgehakt. Wie viel kriegst du sonst mit von dieser Europameisterschaft? Also wie viele Spiele guckst du? Bist du schon in diesem Modus, okay, ey, ab 15 Uhr lasse ich dann vielleicht das andere auch so ein bisschen liegen und dann läuft bei mir der Fernseher?
Also das ist wieder diese geile Jahreszeit, wo du ab 15 Uhr dumm auf dem Sofa liegen kannst und einfach Fußball gucken kannst. Es läuft dann wirklich einfach die ganze Zeit nebenher. Ich lasse es nicht alles komplett liegen, also bin dann schon nebenher immer ein bisschen was am Arbeiten, aber sobald EM läuft, wird EM auch angeschaltet. Die einzigen Spiele, die ich halt immer verpasse, sind die rund um Deutschland. Also alles, was davor passiert, alles, was danach passiert, ist ein bisschen schwierig hier mitzubekommen. Aber grundsätzlich bin ich da schon auch immer ein sehr großer Freund und krieg eigentlich schon relativ viel mit. Wie ist bei dir?
Na, ich hatte ja quasi direkt zu Beginn des Turniers meine Magenta-Panne und wollte mir, also hab mich ja so ein bisschen, was heißt gesträubt, ich habe mich auch nicht richtig damit auseinandergesetzt und habe da mal so ein bisschen geguckt, okay, ich habe jetzt kein RTL Plus, also würde sich Magenta schon auch irgendwie lohnen, weil es ja dann irgendwie schon 12 Spiele sind. Wollte mir das dann hier holen zu Ungarn gegen die Schweiz und du kommst ja einfach in der Warteschlange, weil Magenta scheinbar nicht in der Lage war, das Server bereitzustellen, damit sich die Leute eben dann auch irgendwie ihr Abo holen können, wo ich mir dann auch denke, ich will gar nicht wissen, wie viele Euros dann euch da einfach durch die Taschen geflutscht sind, weil mich hat es dann am Ende so gesagt, gut, das Spiel gucke ich jetzt nicht und im Nachhinein habe ich jetzt auch nicht so viel verpasst. Hab mir jetzt irgendwie hier dieses RTL-Abo über Umwege noch zugelegt, dass ich da auch immer mal wieder ein Spiel gucken kann. Und deswegen habe ich mich jetzt also nicht für Magenta entschieden. Obwohl ich das, also ein Wort noch zur Berichterstattung, ich finde Magenta macht einen geilen Job. Man kriegt das ja dann immer relativ schnell über die sozialen Netzwerke mit. Ich finde, die sind da sehr, sehr gut besetzt. Also wohl was Vorberichterstattung als auch Kommentar angeht. Also ich gucke mir das sehr, sehr gerne dann an. Den Zehner habt ihr trotzdem nicht bekommen, obwohl ich ihn euch eigentlich auf dem Silbertablett serviert hätte. Aber Internet wollte nicht, da seid ihr selber schuld. Und ich glaube, bei vielen, ich habe es auch schon wirklich von ein, zwei gehört, die genauso in meiner Regel waren, ey, ich wollte mir eigentlich Magenta holen, aber wollte nicht irgendwie so. Und dann habe ich mir jetzt auch gesagt, gut, gibt andere Wege, hier die Europameisterschaft zu verfolgen. Gibt's ja auch hier so. Ja. Ohne dass jetzt
da,
hier...
Da musst du einfach nur mal hier bei uns gerade in den Chat reingucken, der natürlich nicht vorgelesen wird, ihr illegalen Hunde. Nee.
Es gibt ja auch andere Wege, diese 15-Uhr-Spiele zu gucken.
Das ist richtig. Nee, auf jeden Fall... finde ich auch geil, dass du einfach eine Warteschlange hast, um dir ein Abo zu holen. Also das ist ja auch wirklich, du musst dir ein Abo holen und hast dann noch 1500 Leute vor dir, die gerade erst noch da dran sind, 10 Euro auszugeben. Nein, ich habe es mir einfach bei Lidl geholt, da gab es ein Angebot halt für den Zehner und da habe ich das auch gemacht. Weil, also das muss man auch ehrlich einfach mal sagen, ne? Ein Zehner für die ganze EM, das ist vollkommen
guter Preis, also das ist wirklich, sehr guter Preis.
Ja. Ja, absolut. Gerade in den heutigen Zeiten, wo du 17 Abos brauchst, ja, kann man auch argumentieren, Magenta ist dann nochmal ein Abo mehr, aber auch da, die haben so vernünftig eingekauft, die haben sich so vernünftige Leute da auch mit an den Start geholt, das ist mehr als berechtigt, dass du da auch ein bisschen Geld für kriegst und ich finde die Leute, die da auch sind, einfach alle gut und es ist ein sehr rundes Produkt mit Taktikanalyse von Jan Henkel, mit einem Wolf Huss dabei, der die geilste Stimme in Deutschland hat und auch eine grundsätzlich rundum gelungene Sportberichterstattung, da darf man Magenta auf jeden Fall mal loben.
Ja, bis auf eure Server, die sind maximal kacke.
Die sind kacke.
Ja, aber zurück zum Ausgangsthema, wie viel wir gucken. Ich bin, bei mir jetzt ein bisschen gedauert, aber auch da wieder, glaube ich, geht Leistung der deutschen Nationalmannschaft mit meinem Turnierhype in einer Hand, ne, weil, also nach dem 5-1 war es dann auch um mich geschehen. Ich hab mir dann am Samstag quasi auch nichts mehr vorgenommen und dann auch wieder, ich liebe das einfach dann die EM auch mit den richtigen Leuten zu verfolgen, dass du dann eben deine Buddies hast, mit denen du dann dich da irgendwie wieder heute Abend, ich freue mich ultra auf Spanien gegen Italien, gucke das dann heute Abend mit meinen Jungs wieder in Stuttgart. Und das, also habe ich auch einfach so ein bisschen die letzten Turniere vermisst. Also das war 2022 in Katar irgendwie, war dieser Vibe nicht so, 2021 aufgrund von Corona einfach schwierig und 2018 waren wir einfach zu schlecht, sag ich es mal so.
Ja. 2018 das Ding ja auch in Russland gewesen, das hattest du ja gestern auch schon mal einmal ausgeführt. Das letzte geile Turnier war halt wirklich 2016
yeah.
Und deswegen ist es absolut perfekt, was sich hier heute alles wieder trifft. Also dass es im eigenen Land ist, dass so eine Euphorie-Welle ausgelöst wird und es ist halt einfach überragend. Was ich aber auch wirklich allen Leuten da draußen mal ans Herz legen kann, wenn ihr aus einer EM-Stadt kommt, oder wenn ihr in der Nähe von einer EM-Stadt wohnt, was Newsflash die meisten tun, weil die EM ist in ganz Deutschland, geht einfach mal raus auf die Straße. So, wenn dann halt ein Spiel bei euch in der Stadt stattfindet, das ist so unfassbar geil. Ich war hier Montag hat, glaube ich, Frankreich gegen Österreich gespielt und da war das Spiel in Düsseldorf und meine schottischen Freunde, die ich im Zug nach München kennengelernt habe, die haben mir geschrieben, so, yo, ey, wir gucken hier heute Spiel in Düsseldorf, hast du Bock dazu zu kommen? Ich kurz auf den Tacho geguckt. Eigentlich habe ich nichts vor, komm, ich gehe los und bin dann halt los, saß dann erstmal 3 Stunden mit denen im Biergarten und danach sind wir halt noch auf die Straße gegangen und haben mit denen halt noch 5 Stunden Party gemacht, ne? Also das war wirklich einfach überragend geil, dass da so viele Leute sich dann zusammengefunden haben, aus allen Nationen. Da steht dann ein Franzose im Arm von einer Schottin oder was auch immer, also... Es ist einfach so eine geile Euphorie, die da halt wirklich dann auch in der Stadt spürbar ist. Die Holländer machen Party, die Österreicher sind geile Leute. So, du findest einfach nur feierwütige, gute Leute unterwegs. Klar gibt es auch immer mal wieder den einen oder anderen dabei, der es nicht verstanden hat. Aber also wenn man Bock hat, sich eine gute Zeit zu machen, und das ist mir da dann auch einfach wieder klar geworden, weil ich habe da, glaube ich, auch einen Australier getroffen, der um den ganzen Globus gereist ist, um das hier zu erleben. So, der ist wirklich aus Australien losgeflogen und hat gesagt, ey krank, diese Euro in Deutschland, die muss ich mitnehmen. So ja, Menschen fliegen um den halben Globus dafür und ihr habt es vor eurer Haustür. Also es gibt nichts Schöneres als diese Europameisterschaft und ich finde sie auch von vorne bis hinten einfach gut organisiert. Auch das ganze Thema, dass du mit dem Zug anreisen kannst, dafür 30 Euro hin, 30 Euro zurück, das ist ein richtig gutes Ding und ich liebe alles daran und kann euch nur ermutigen, geht mal vor die Tür.
Also zum Thema durchorganisiert bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, die Euro zeigt auch schon ganz gut, dass wir in Deutschland an ein, zwei Stellen einfach auch maximal hinterherhängen. Also gerade hier dieses An- und Abreiseszenario da in Gelsenkirchen kannst du keinem erzählen. Und obwohl man weiß, dass das ein Nadelöhr ist, das ist, finde ich dann schon auch peinlich. Und es ist ja nicht nur Gelsenkirchen. Ich glaube, gerade einfach hier, was so öffentlicher Nahverkehr angeht, zeigt diese Europameisterschaft, dass wir einfach in den letzten Jahren auch ein bisschen viel Fehler auf dem Gebiet gemacht haben. Aber da will ich jetzt gar nicht groß drüber reden. Ich will eher auf den Punkt eingehen, den du gerade genannt hast, von wegen, ey, du hast eine Europameisterschaft vor der Tür und dann gerade, wenn du in einer dieser Ausrichterstädte bist, ich habe ja dann das Glück, dass eben quasi Stuttgart hier vor der Nase ist. Ich probiere das komplett aufzusaugen. Ich probiere so viele Spiele wie möglich eben auch in der Stadt zu gucken. Wie gesagt, heute Abend dann auch wieder. Ich finde dieses Konzept Fanzone hat mich sofort abgeholt. Und nochmal, ich kannte das davor nicht. Wie gesagt, das letzte Mal war 2006, da war ich noch zu jung. Und seitdem gab's das nicht, dass ein großes Public Viewing auf dem Schlossplatz ist. Das gab's ja quasi auch bei den anderen großen Turnieren ist nicht. Ich frage mich jetzt, warum machst du das nicht einfach bei jeder Europameister- oder Weltmeisterschaft? Also du kannst mir ja nicht erzählen, natürlich ist es teuer, aber... Also es gibt ein positives Grundgefühl, was du ja dann auch irgendwie einfach schwierig anders erzeugt bekommst. Deswegen, ich würde sehr, sehr gerne mal mit so Städtevertretern reden, so von wegen, also dann gebt doch gerne dafür das Geld aus, dass sich da dann eben, ich glaube in Stuttgart passen 30.000, 35.000 auf die Fanzone, also dass die sich dann eben da über diese 3-4 Wochen einfach eine gute Zeit machen. Ich glaube, das macht schon auch was mit einer Gesellschaft und mit einer Stadt, dass du dann da eben, also eben irgendwas Besonderes kreierst in diesem Sommer. Und ich hatte es dann ja am Sonntag, ich habe relativ kurzfristig noch Tickets für Dänemark gegen Slowenien bekommen und habe mir dann da auch dann mit meinem Bruder und mit meinem Vater, ich war das letzte Mal vor 10 Jahren mit meinem Vater im Stadion bei Hannover gegen Stuttgart damals und jetzt wieder quasi bei Dänemark gegen Slowenien und wir haben uns dann da quasi auch einen kompletten EM-Tag einfach gemacht und da, also ich habe neue beste Freunde aus Dänemark, ich war dann kurz auch zumindest für 70 Minuten war ich halber Däne, auch wenn es dann am Ende nicht gereicht hat mit einem Sieg, aber auch das, Mann, war einfach so ein Ding, wo du gesagt hast, Mann, du würdest dir ansonsten niemals Slowenien gegen Dänemark angucken, aber gut, ey, es ist Europameisterschaft und die Stadt ist voll dann auch einfach von verschiedenen Menschen, verschiedener Kulturen, weil, also, da treffen ja, und das gehört ja für mich schon dazu, da treffen schon auch Welten aufeinander. Also es sind ja einfach verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, die anders irgendwie auch aufgewachsen sind, aber das tut in dem Fall nichts zur Sache. Es ist scheißegal, sondern du hast dann einfach gemeinsam eine gute Zeit und das fand ich gerade dann am Sonntag so krass, dass das dann niemand irgendwie gejuckt hat und die Dänen haben zusammen mit den Slowenen gefeiert. Gut, das war jetzt gestern nicht so, weil die Ungarn haben jetzt nicht zusammen mit den Deutschen gefeiert, aber auch natürlich, weil es eine andere Ausgangssituation war. Aber all das finde ich überragend und hätte es mir auch nicht so vorgestellt. Also ich habe schon gedacht, dass es geil wird, dass es mich jetzt aber wirklich dann auch so abgeholt hat, finde ich. Ja, also nochmal Erwartungen übertroffen.
Absolut. Gibt hier auch ein, zwei Fragen im Chat, gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte hier nochmal einmal kurz auf dein Statement raus. Erstmal, also Fanzone natürlich ein unfassbar geiles Prinzip und bin ich auch ein sehr großer Freund, wenn wir das jetzt einfach für jedes Turnier durchziehen, scheißegal, ob es in den USA, in Japan oder halt in Deutschland stattfindet. Also die Leute brauchen halt einfach einen Punkt, um zusammenzukommen. So, die Leute wollen ja rausgehen, die Leute wollen ja feiern und das sieht man gerade auch wenn die Euphorie im eigenen Land natürlich noch ein bisschen größer ist, als wenn sie irgendwo anders dabei ist. Aber gerade hier Prinzip Fanzone und Thema Public Viewing, du hast ja letzte Woche noch einmal gesagt, so, wir wollen in München, also während des Spiels in München aufs Fanfest gehen. Und da hatten wir uns drüber unterhalten, wann denn der optimale Zeitpunkt ist, um hinzugehen.
In Stuttgart meinst du?
Ja, genau, parallel zum Spiel in München. Also ihr wolltet zum Spiel in München in Stuttgart aufs Fanfest, so rum. Aber erstmal, hast du es aufs Fanfest geschafft?
Ja, jetzt weiß ich auch, wo du hin willst. In München hast du es ja quasi nicht mehr aufs Fanfest geschafft, weil da war dann relativ schnell dicht. Das war schon krank. Da hat man, finde ich, das erste Mal gemerkt, okay, es ist doch irgendwie anders wie in den letzten Jahren. Also da hast du das erste Mal so gemerkt, okay, Mann, dass jetzt 4-5 Stunden vorher der Marienplatz plötzlich gesperrt wird und der Olympiapark dann auch zu ist, das ist schon... also auch einfach eine Anzahl an Leuten, die da Bock auf dieses Event haben, womit die Veranstalter nicht gerechnet haben. Wir sind in Stuttgart, glaube ich, 19:30 auf dem Schlossplatz gewesen, also 90 Minuten vorher und haben noch, also sind auch draufgekommen, war dann aber hinterher auch, also hinterher war dann auch zu. Und gestern habe ich jetzt heute Morgen auch gelesen, bist du quasi, also da sind auch viele dann vorm Spiel nicht mehr drauf gekommen, weil dann einfach gut. Aber das hättest du dir auch ausmalen können. Deutschland gewinnt das erste Spiel 5-1. Das Spiel ist in Stuttgart um 18 Uhr, wenn quasi eh alle dann frei haben, dass das Ding voll wird. Das hättet ihr euch auch vorher erzählen können.
Ja, und das ist halt immer so ein bisschen das Geile, ne? Dass wenn das Spiel in der Stadt ist, dann reicht anderthalb Stunden vorher nicht mehr. So in München habe ich dann auch Zahlen gehört, wann man bei diesem Fanfest sein musste. So, ich habe von Leuten gehört, die wollten um 14 Uhr drauf. Spiel war um 21 Uhr und das Ding war zu. Also die sind um 14 Uhr schon nicht mehr auf dieses Fanfest gekommen. Du musstest dir dann wirklich irgendwo deine Spots suchen, wo du noch ein bisschen gucken kannst. Aber es ist halt schon einfach geil, wie groß die Euphorie hier dann ist. Und jetzt hier mal einmal kurz, um die Fragen im Chat aufzunehmen, ob ich vom DFB einen Zugang bekommen habe für alle Spiele. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen im Podcast, der sich das fragt. Nee, tatsächlich nicht vom DFB direkt. Also wir haben ja unsere eigenen Fanclubs gegründet. Und wie bei jedem Spiel gibt's halt für Fanclubs der jeweiligen Mannschaften, das ist ja im Clubbereich auch so, ne? Wenn du für die Champions League Spiele organisiert bekommst, dann haben die Clubs ja auch eigene Kontingente. Und genauso ist es bei Länderspielen auch. So, ja. Die Deutschen bekommen Kontingente, die Ungarn bekommen da auch Kontingente. Und dann darf der DFB sich überlegen, wie der das verteilt. Und ein bisschen was geht an den Fanclub-Nationalmannschaft und ein bisschen was geht halt an die privat organisierten Fanclubs. Und da haben sie dann einfach differenziert, okay, welche Leute sind aktiv unterwegs und welche Leute haben sich nur für die Tickets angemeldet. Und man kann uns ja vieles vorwerfen, aber dass wir keine Aktivität zeigen würden, das geht nun wirklich nicht. Also den Schuh müssen wir uns nicht anziehen. Und deswegen ist es halt auch schon cool, dass wir da unser Ticket-Kontingent bekommen haben. Und wir kriegen auch ein Kontingent für alle Spiele bis zum Finale. Also solange wie Deutschland drin ist, bekommen wir da ein Kontingent. Und deswegen darf ich mich da sehr, sehr glücklich schätzen, auch mit dabei zu sein. Und komme tatsächlich auch zu allen Spielen und werde am 14.07. hoffentlich in Berlin hoffentlich nicht am Marathontor, aber in der Kurve stehen. Und dann von Toni Kroos den Pokal überreicht bekommen.
Ja, das ist wirklich bangt in seiner Träumerwelt. Aber das, was du sagst, ist schon nochmal, ist mir auch gestern nochmal aufgefallen, als ich ja dann auch mit ein, zwei Jungs von eurer Truppe noch ein bisschen gequatscht habe. Das ist schon ein maximales Privileg, was ihr da habt. Also ich sage auch nochmal so, ich fand die Stadion-Experience gestern, es war einmalig. Ich will trotzdem dieses Public Viewing nicht missen, weil ich hatte auch am Freitag eine hervorragende Zeit. Ich freue mich maximal wieder am Sonntag, weil, also das geht natürlich verloren, es ist einfach unmöglich, mit einer 10er Freundesgruppe ins Stadion zu gehen und um EM zu schauen. So, das schaffst du ja nicht, weil du nicht so viele Tickets bekommst.
Ja, wir können das jetzt schon.
Ihr könnt das schon, weil ihr dann, ja natürlich, aber das ist ja nicht das Normale, aber trotzdem ist es ein maximales Privileg. Du musst mal gucken, guck dir die Preise an, was gezahlt wird für Tickets und ihr habt einfach, also die Möglichkeit, jedes Deutschlandspiel, vor allem, ja, und das gehört auch nochmal dazu, ich weiß nicht, ob du es liegen, aber sind ja bezahlbare Preise, sind maximal bezahlbare Preise, die ihr für diese Tickets zahlt. Einfach dazu jedem Spiel.
Darf man ja auch ehrlich kommunizieren, das sind die Fans-First-Tickets.
Also ihr zahlt 30 Euro, das ist, also gehört einfach dazu. Und ja.
Für die nächsten Spiele dann halt 30, also das ist schon mehr als vertretbar.
Deswegen, und das einfach so mitzunehmen, aber ich gönne euch das, wie gesagt, auch nur gute Jungs, die ihr da in eurer Reihe habt und ihr auch ja wirklich probiert, so ein bisschen was loszutreten. Deswegen, es hat schon die Richtigen getroffen, die diese Tickets bekommen. Aber ich freue mich auch einfach wieder am Sonntag dann mit meiner Truppe auf dem Schlossplatz zu sein und da dann eine gute Zeit zu haben. Und das ist ja auch das Geile an so einer Europameisterschaft, dass du eben, also egal von wo du sie verfolgst, es ist, also es passt einfach, es passt einfach.
Ja. Ja, und der Vibe kommt halt an. So, ja. Du musst nicht ins Stadion gehen, um die geilste Zeit deines Lebens zu haben. Und das habe ich auch schon ein paar Mal so gesagt, ne, dass ich da durchaus auch ein bisschen traurig drum bin, dass es fürs Public Viewing dann halt nicht reichen wird. Aber so ist es und ich werde mich nicht darüber beschweren, dass ich bei den EM-Spielen im Stadion sein darf. Und ja, wie gesagt, man kann ja auch eine geile Zeit mit den anderen Nationen haben, wenn dann halt Spanien gegen Italien spielt und man da dann aufs Fanfest geht, weil auch da werden sehr, sehr viele Bekloppte unterwegs sein. In den meisten Fällen tragen sie ein blau-weißes T-Shirt und einen Schottenrock unten rum, da drunter nix. muss man ehrlich sein. Ja, auch wirklich, ne, was da immer für Videos entstehen. Hast du das Video vom Marienplatz gesehen mit dem NTV-Reporter?
Ja, ich habe viele Schwänze gesehen die letzten Wochen.
Ich habe echt schon deutlich zu viele Schotteneier in meinem Leben jetzt gesehen. Ey. Ja. Aber mein Gott, es gehört dazu und die Schotten liebe ich sehr. Die Schotten liebe ich wirklich sehr.
Gut. Dann, also irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Das ist schlecht.
Komm, dann nehmen wir noch eine Chatfrage auf. Wie weit kommt Deutschland? Bei mir weißt du es, was ich da sagen werde, aber was glaubst du?
Ja, wie weit kommt Deutschland? Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist halt für mich so ein bisschen, wenn es das Spanien-Spiel wird, und das ist dann auch einfach, Mann, ich kenne nicht das Gefühl, dass Deutschland gegen Spanien gewinnt. Immer wenn Deutschland für mich gegen Spanien gespielt hat, war danach Endstation. 2-8 im EM-Finale, das war die erste richtige Nationalmannschaft, also das ist die Erinnerung, aber das war für mich das erste große Nationalmannschafts-Highlight damals, 2-8 eben, dann auch mit meinem Vater auf dem Public Viewing gewesen und dann von Fernando Torres wirklich in den Schlaf geschickt worden. 2010 haben wir im Halbfinale gegen die verloren.
Und nee, obwohl doch, ja, 2010 haben wir gegen die verloren, ja, das stimmt.
2010 haben wir im Halbfinale gegen die verloren, deswegen, also Spanien ist für mich gerade immer so ein bisschen der Endgegner, und wenn es dann wirklich Spanien im Viertelfinale wird, dann bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, ich möchte...
Ich dann auch an so ein schönes Freundschaftsspiel mit einem 6-0 erinnern, ja, wo dann ein gewisser Manuel Neuer den Pfosten angeschrien hat mit Fickern!
Ja, scheiße, wir gewinnen dieses Mal das erste Mal gegen die Spanier und dann keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich bin noch nicht so vermessen zu sagen, dass wir Europameister werden, ich glaube aber, dass gerade dieses Spanien-Spiel dann, das könnte viele in den Bruch schicken oder dann eben die Euro-Vieh-Welle vollends lostreten.
Ich beantworte es dir mit den Worten von 25 Dichtern, Denkern und Deutschlandfans. Europameister, ja, das wird Deutschland sein, wir werden siegen. Für unsere Mannschaft schreien in unserer Hauptstadt, holen wir den Pokal. Es wird passieren, Mann. Es ist geskriptet, es muss so kommen.
Gut, machen wir so. Wir schauen nochmal, wann wir... Also mal gucken, ob wir, also ich bin jetzt mittlerweile ja drin im EM-Hype, mal gucken, ob ihr dann schon am kommenden Montag wieder eine Episode bekommt, dann nach dem Schweiz-Spiel. Und dann, nehmen wir die Euro-Vieh-Welle mit und surfen sie noch ein bisschen.
Ich hab Bock drauf. Und es wird großartig. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Schön, dass ihr unsere Jungs auch mit uns zum Titel schreit. Es wird ein geiles Ding. Es ist schon ein geiles Ding. Und ich sag's auch, wie es ist. Wir brauchen immer noch alle Leute. Es gibt immer noch genug Hater, die wir dann auch im Block dann immer noch gegen uns haben. Also das passiert leider. Und deswegen jeder, der hier zuhört und uns supportet, zeigt das gerne auch lautstark, zeigt das gerne nach außen, zeigt das gerne, dass wir größer sind, zeigt das gerne, dass wir mehr sind, weil auch du hast das ja gestern im Block erlebt, ne? Da, man supportet eigentlich zusammen die deutsche Nationalmannschaft, aber da ist dann doch schon sehr viel cockige Habe, sehr viele Hahnbrüste, die da ausgepackt werden. Mein Kollege hat gestern schon wieder 2 Bier ins Gesicht bekommen, also das verstehe ich wirklich nicht.
Ja, es ist einfach, es ist ein schwieriges Pflaster.
Ja, aber wie du da halt Leute siehst, die sich den Arsch aufreißen und dir da nichts Besseres einfällt, als da, nicht nur zu haten, sondern halt auch körperlich zu werden, werde ich niemals begreifen. Ja. Und deswegen hier nochmal der glasklare Aufruf, wenn ihr das geil findet, dann zeigt das gerne, dann macht das deutlich. Das brauchen wir brauchen euren Support, damit wir am Ende auch alle auf der Euro-4-Welle reiten dürfen.
Ja, und zur Not trinkt einfach ein Bier mehr auf dem Fanfest. Das ist also für alle, die eben keine 750 Euro übrig haben, um sich ein Ticket für die Europameisterschaft zu kaufen. So, es gibt nämlich auch nicht nur so privilegierte Leute wie du, die sich für 30 Euro da in die Fanzone stellen.
Ja, ist so. Also ich privilegiertes weißes Arschloch. Ich glaube, so kann man es
sagen. Das ist ein gutes Schlusswort. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.